wir gehen sehr aktiv mit den Möglichkeiten der KI um. Also, ob ich jetzt ChatGPT wird oft dann so immer als Nutzung der KI genannt. Das ist, glaube ich, die kleinste Stufe, aber auch die sollte man unbedingt berücksichtigen. Aber wir haben das Glück, hier auch einen Mitarbeiter zu haben, der eben sich in der KI sehr gut auskennt, selber programmieren kann. Und wir gehen hin und bauen permanent eigene Tools, das macht er für uns, die individuell nur für unsere Abläufe hier, für unsere Projekte geschrieben werden. Die setzen wir dann auch aktiv ein.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcast. Diese Folge gehört zu unserer Spezialausgabe AONext – Agenturen von morgen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, Ausschließlichkeit sei wenig sichtbar und stark produktgetrieben. Unser heutiger Gast zeigt, dass moderner AO-Vertrieb genau das Gegenteil sein kann. Ich freue mich sehr, Jochen Bergmann von der Kontinentale Landesdirektion Bergmann und Blömers GmbH bei uns zu begrüßen. Ein Unternehmer, der mit klaren Prozessen, konsequenter Wissensarbeit und dem Videoformat vorne bleiben, zeigt, wie Ausschließlichkeit heute Orientierung gibt für Kunden und für Kollegen. Wir sprechen darüber, warum Wissen ein zentraler Erfolgsfaktor im Vertrieb ist, wie Sichtbarkeit ohne plumpes Marketing funktioniert und natürlich, was andere Agenturen und Versicherer daraus lernen können. Schön, dass du da bist, Jochen. Lass uns starten. Jetzt ist es ja so. Hi. Jetzt ist es so, wir machen gerade hier einen Podcast, aber du hast ja selber einen.
Das ist richtig, ja.
Warum eigentlich und was ist vor allem dein Ziel damit?
Deshalb bin ich so ein bisschen trainiert und ich erzähle gerne etwas über den Podcast, warum ich den installiert und erfunden habe sozusagen und warum ich mit so viel Spaß daran gehe und was es vielleicht jedem Einzelnen bringt, der zuhört. Zunächst einmal bedanke ich mich bei dir, lieber Nico, für die herzliche Einladung. Ich war überrascht, als du anriefst, weil wir kannten uns so bisher noch nicht, aber freue mich sehr darüber, dass du das ja verfolgt hast, was wir da so machen. Und ich hoffe, dass ich dann etwas dazu beitragen kann, was du mit deinem Podcast letztendlich hier beabsichtigst. Ja, die Frage war, warum habe ich denn eigentlich einen Podcast gegründet? Wir alle stehen ja als Vermittler, ob wir jetzt Makler sind oder in der AU arbeiten, stehen wir mal vor der Frage, wir müssen ja irgendwie meines Erachtens in Social Media vorkommen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie kann man das denn machen? Und es gibt dann langweilige und es gibt auch Dinge, wo ich sage, die finde ich jetzt intellektuell einfach nicht wirklich anspruchsvoll, wenn ich jetzt grundsätzlich mich darauf beschränke, die Geburtstagstorte des Mitarbeiters zu fotografieren. Heute ist der Hund da. Ach, der hat gesabbert. Das ist einfach ein bisschen zu kurz gesprungen. Das ist nichts für mich. Den Anspruch habe ich ja auch nicht, welche Kunden will ich dadurch ansprechen? Ne? Also wäre jetzt überhaupt nicht meine Welt. Und das gehört auch mit dazu in der Betrachtung, unser Zielkunde ist ganz klar der Unternehmer. Wir sind Firmenkunden, Versicherer und konzentrieren uns extrem auf diesen Zielkunden. Und der Zielkunde ist auch unterwegs in Social Media. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmer sich dafür interessieren, was andere Unternehmer machen, egal aus welcher Branche. Denn ich kann oftmals mich inspirieren lassen durch Dinge anderer Branchen und kann die übersetzen in mein Feld und werde dadurch gegebenenfalls erfolgreicher. So, und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir einfach überlegt, ich möchte mal den schlechten Nachrichten, die uns genug um die Nase wehen, durch Nachrichten und so weiter und Formate wie Maischberger und was auch immer, wenn nur negative Dinge diskutiert. Zugegebenermaßen gibt es davon auch genug, aber man kann dem Ganzen auch mal Einhalt gebieten, denn wir können uns nicht nur mit den schlechten Nachrichten beschäftigen, muss auch gute geben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mal in so einen kleinen Kosmos hineinzoome, das heißt, bei einer Firma bin, mich mit einem Unternehmer unterhalte, ist oft die Freude über das geschäftliche Vorwärtskommen ganz groß. Und wir unterhalten uns darüber. Der freut sich, weil er 3 neue Mitarbeiter gefunden hat, dass er den Umsatz wieder erhöht hat, dass er jetzt eine Connection, was weiß ich, nach Frankreich, China oder was auch immer aufgebaut hat. Und über solche Sachen unterhalten wir uns. Ich nehme die Kamera mit. Es gibt immer so 20 Minuten, 30 Minuten Gespräche. Und da packen die Unternehmer aus, wie sie mit Misserfolgen umgehen, aber auch mit Erfolgen. und dachten sich, der Podcast vorne bleiben.
Sehr spannend. Jetzt so meine Frage, dass man so als Zuschauer oder Zuhörer von diesem Podcast mal eine Vorstellung hat. Also zusammengefasst kann man sagen, du machst Podcast von Unternehmen und für Unternehmer. Dass da genau, also dass die Learnings, also ähnlich wie wir es ja jetzt hier im Format auch machen, also wir machen von Vermittler für Vermittler, machst du quasi von Firmenkunden für Firmenkunden. Ja. Das sind dann wahrscheinlich deine eigenen Kunden, die du interviewst, würde ich mal sagen. Also,
ja. Größtenteils. Manchmal ist es auch so, dass Leute mich von außen wirklich ansprechen und das Format so gut finden und dann auf mich zukommen und fragen, wie kann man da teilnehmen. Okay. Und offen und ehrlich, wenn es mich dann interessiert und ich den Menschen kennenlerne, dann mache ich das auch. Und ich glaube, diese Variante, da kann man ja auch offen und ehrlich sein, ist natürlich jetzt nicht der schlechteste Weg für eine Versicherungsagentur.
vielleicht da schon mal rein.
Ja, die Regel ist schon, das sind nie meine Kunden hier.
Ja, vielleicht da schon mal so rein. Seit wann machst du das, nur dass man es einordnen kann?
2 Jahre.
2 Jahre so.
Ungefähr, circa 2 Jahre.
Hm. Alles klar. Ist das jetzt auch so, ich meine, du hast es jetzt 2 Jahre gemacht, du ziehst es ja auch durch. Also es ist jetzt nicht nur, dass du gerade sagst, okay, das überlege ich mir gerade, ob ich es weitermache. Also kann man auch davon ausgehen, dass den Aufwand, den du reinsteckst, dem Nutzen auf jeden Fall sinnvoll im Gegensteht. Oder andersrum gefragt, wie viel, ich sag mal, wirtschaftlichen Anteil hat das Thema und wie viel vielleicht auch Idealismus? Also so, das kann ich gleich mal dazu sagen. Wir hatten ein paar Vorgespräche. Ich habe dich da auch als sehr, sehr starken Idealist kennengelernt. Also wie viel wirtschaftliche Gedanken und wie viel Idealismus steckt eigentlich da drin, wenn ich die Frage so formulieren darf?
Ja, ich glaube, dass ich enormen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehe, was ich auch merke. Das kann ich nicht unbedingt, das ist auch nicht mein Anspruch, in genauen Zahlen ausdrücken. Ich habe darüber keine Excel-Liste geführt, sondern ich merke das letztendlich an den ganzen Gesprächen, die auch meine Mitarbeiter führen und so weiter und so fort. Der Idealismus, der bei mir zu spüren ist, ist eigentlich die Grundlage für Wirtschaftlichkeit. Also die Wirtschaftlichkeit resultiert aus dem Idealismus. Das ist die Reihenfolge. Ich glaube, der Idealismus muss da sein, damit es überhaupt irgendwie klappt. Und wir kommen genau durch diese Serie einfach wahnsinnig ins Gespräch. Und wir erzielen dadurch eine unglaubliche Verbreitung, das auf einem, wie ich finde, auch guten Niveau, also so wie wir uns das vorstellen. Ja, und das ist für uns wirklich sehr gute Social Media Arbeit und ich kann den Aufwand für diesen Podcast auch gut überblicken. Das ist wirklich wie ich finde, eine sehr gute Sache.
Mega. Vielleicht nochmal so die Überlegung, wenn du als du angefangen hast, da weißt du ja nicht, wofür das Ganze hin, wie groß wird das, wirst du was davon haben. Jetzt hast du auch selber schon im Intro sehr gut gesagt, also Social Media, irgendwie muss man es ja machen, ne? So, also man muss ja sichtbar sein.
Ja, es ist verrückt, das nicht zu tun. Das ist eine super Plattform, ne?
Genau. Was war für dich im Nachhinein so die Learnings, wo du gesagt hast, also vielleicht gab es auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, boah, mache ich das jetzt wirklich weiter? Starte ich überhaupt damit? Was waren so die Learnings, die dich heute an diesen Punkt gebracht haben? Vielleicht auch Fehler, die du gemacht hast oder so wichtige Meilensteine? Was würdest du da sagen? Was kann man anderen mitgeben, wenn sie Ideen haben? Das muss ja nicht ein Podcast sein, um Gottes Willen, sondern generell Ideen haben, solche Sachen umzusetzen. Was würdest du denen empfehlen?
Ich glaube, dass wir insgesamt auf jeden Fall die Disziplin Geduld mitbringen müssen. Das ist nicht immer, sag ich mal, mein Spezialfach, das gebe ich auch zu, aber ich habe mich dahingehend schon trainiert, weil ich es für sinnvoll halte, Dinge auch mit einer gewissen Entspanntheit anzugehen. Weißt du, wenn du jetzt einen Podcast planst und dann machst du jetzt angenommen 3 Folgen und dann haben irgendwie 40 Leute zugesehen und du klappst dann den Koffer zu, dann ist, glaube ich, einfach die ganze Planung im Vorfeld nicht die richtige gewesen. Ne? Was will man denn erreichen und was meint man, wer man ist, wenn man dann innerhalb von 3 Folgen, die man aufgezeichnet hat, auf einmal zum YouTube-Superstar und Spezialinfluencer wird. Das wird man nicht. Also man sollte es vor allen Dingen auch für sich selbst und seinen Betrieb machen. Also auch meine Mitarbeiter, meine Kollegen haben ja Spaß daran, teilweise eben den Kunden, den wir vielleicht schon seit 20 Jahren hier begleiten dürfen, versicherungstechnisch, wirklich mal so viel näher kennenzulernen. Denn wir haben hier ein Team, die die Schäden bearbeiten. Wir haben ein Sales-Team und typischen Innendienst. Die sehen den Kunden manchmal gar nicht. Also weil alles über E-Mail läuft oder wir auch draußen sind vor Ort bei dem Kunden. Und auf einmal hat man die Möglichkeit, diesem Kunden mal eine halbe Stunde zuhören zu können. Und ich glaube, alleine schon diese Art und Weise, dass man selber den eigenen Bestand, den eigenen Kunden viel besser kennenlernt, ist, damit ist schon viel gewonnen. Außerdem, ich unterhalte mich auch gerne selbst. Also, das ist mir auch wichtig. Ich mache sowas einfach gerne. Punkt aus. Und wenn es sich dann eben multipliziert, das gute Gefühl, dann ist es umso besser.
Also ist quasi eine Zielgruppe von dem Podcast auch dein eigenes Team. Also wenn ich's.
Na klar, Zielgruppe ist jeder, aber wie ich vorhin sagte, unsere Zielgruppe hier verkäuferisch gesehen ist definitiv der Unternehmer. Aber natürlich ist es mir überhaupt nicht egal, sag ich mal, wie Mitarbeiter jetzt unsere Kunden sehen, wie Mitarbeiter sich auch wohlfühlen bei uns, wie akzeptiert fühlen die sich, wie sind die Teil eigentlich des Gesamten. Und dazu tragen oft die kleinen Details des Tages bei, zum Beispiel auch sowas. Und auf solche Sachen achten wir hier intensiv, ja.
So, jetzt hast du gesagt, seit 2 Jahren gibt es den Podcast, aber die Agentur gibt es ja offensichtlich länger. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu deinem eigenen Werdegang auch sagen. Was hast du in deinem Leben ausprobiert? Was hat vielleicht gut funktioniert? Was vielleicht nicht so gut? Und wie das dann quasi zu diesem Podcast dann am Ende auch gekommen ist?
Okay, ich raff das Ganze mal. Ich habe mal, habe ich losgelegt, indem ich erstmal so ein bisschen runtergedimmt wurde durch die Bundeswehr, weil ich früher als Abiturient, ich sag mal, kreativer und ziemlich viel Spaß hatte im Leben. Und dann kommt die Bundeswehr und dann wird man mal so ein bisschen angeschrien und dann bin ich runtergedimmt worden. Das war ganz cool, aber ein besonderes Erlebnis. Im Endeffekt habe ich dann Jura studiert. Das war eigentlich gar nicht so sehr mein Plan. Ich war so eher im Bereich Kunst unterwegs und so. Das war aber, ich bin 66 zur Welt gekommen. Dann muss man sich vorstellen, das war damals so auch bei den Eltern, die ich hatte und so weiter, kein wirklich akzeptierter Begriff, dass man damit irgendwie beruflich was werden kann. Und dann habe ich Jura studiert. Das hat mir aber gar nicht gefallen. In Bonn war ich, weil da musste man die ganze Zeit auswendig lernen und so weiter. Da fühlte ich mich jetzt auch wirklich nicht so eingeladen. Jetzt wird es ein bisschen schneller und nicht so kleinteilig. Ich habe dann irgendwann das Jurastudium abgebrochen, habe eine Lehre gemacht als Versicherungskaufmann und habe da relativ schnell gemerkt, dass mir, sag ich mal, der Kontakt zu Menschen enorm liegt und mir Freude bereitet. Und ich habe es dann irgendwann kombiniert, glaube ich, sagen zu dürfen, mit viel kreativem Geist, weil ich mich immer für Kreatives letztendlich interessiert habe. Und ich kann halt mit Worten kreativ sein. Ich kann Marketing machen und so weiter. Aber ich mache es dann auch gerne für die eigene Firma und nicht für Fremde. Also das heißt, ich bin jetzt gar nicht so sehr derjenige, der sagt, ich möchte eine Werbeagentur gründen. Nee, ich möchte gerne eine eigene Marke schaffen. Und da sind wir kräftig dabei, das hier bei uns in Mörs zu machen und zu entwerfen. Deshalb Logos, die man von uns sieht, sehen so aus, wie sie sind. Bergmann und Blömers GmbH. Wir treten nicht die ganze Zeit mit dem Label Continentale auf. Aber anders als bei Cem Özdemir ist es eben so, dass wir die Conti super finden. Aber wir konzentrieren uns halt auf Bergmann und Blömers und kommen damit ziemlich, ziemlich gut klar. Und das ist Markenbildung aus meiner Sicht.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, ich sag mal, ganz aktueller Ansatz. Also mit vielen, die ich spreche, auch gerade aus der Ausschließlichkeit heraus, ist so dieses Thema Personal Branding immer bedeutsamer, wo es sicherlich auch zwischen den Vertriebswegen, finde ich, eine immer stärkere Annäherung gibt. Ich habe das früher, was heißt das früher, so lange ist es gar nicht her, habe ich das eher mal so aus dem Maklermarkt heraus wahrgenommen und das kommt jetzt auch immer stärker in den Ausschließlichkeiten. Wie war das dann bei dir im Team? Also ihr seid ja mehrere Leute, du bist jetzt, das habe ich jetzt mal so rausgehört, du bist der kreative Part wahrscheinlich oder der kreativere Part. Wie hast du es geschafft, deine Leute da mitzunehmen auf dieser Reise? Weil ich sag mal, das ist ja schon, also gerade was du jetzt machst, dann als Beispiel mit dem Podcast, das ist ja nicht das originäre Versicherungsagentur oder die Versicherungsagenturmaßnahme, ne? Also wie vielleicht mal andersrum gefragt, wie teilt ihr euch in der Agentur diese ganzen Themen auf?
Ja, gute Frage. Also bei uns ist das so, wir sind jetzt insgesamt mit 14 Leuten. Aufgebaut habe ich das gemeinsam mit Ralf Blömers, einem Kompagnon. Und wir haben damals schon, als wir uns eben schon weit vor der Selbstständigkeit kennengelernt haben, gemerkt, dass wir als Menschen hervorragend funktionieren miteinander. Also die Chemie passt da einfach. Und wir ganz unterschiedliche Talente haben. Und letztendlich war es aber so, dass wir wie so ein Puzzle funktionierten. All die Sachen, die ich nicht gerne mache und die ich nicht kann, die definiere ich auch ganz sauber. Jeder hier bei uns im Team weiß ganz genau, das ist eine Frage, damit brauche ich gar nicht zu Jochen zu marschieren. Kann der nicht, will der nicht, macht er nicht. Punkt aus. Damit halte ich mir falsche Fragen direkt vom Hals. Ich bin ein Freund der Effizienz. Das ist ganz einfach, auch für mein Gegenüber natürlich viel besser. Er muss nicht durch die Gegend tingeln und sagen, wer kann mir das denn jetzt beantworten? Das ist total klar geregelt bei uns. Und Ralf und ich haben eben unsere Aufgaben, die man hat beim Versicherungsvertrieb und beim Aufbau einer Firma, immer talentorientiert verteilt. Das heißt, wer ist für diese Aufgabe der Beste? Der macht die. Punkt aus. Wichtig ist bei einer solchen Partnerschaft, ich bin auch ehrlich gesagt stolz auf diese Partnerschaft, denn die währt nun jetzt seit knapp 25 Jahren. Das ist einfach schon eine lange Zeit und ich habe viele gesehen, die frühzeitig beendet haben. Das ist ja wie bei einer Ehe auch. Also da wird viel kaputtgeschlagen und es ist teuer. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit begleitet uns Tag für Tag. Gedanken sich dazu zu machen, hat auch mit diesem Thema sehr intensiv zu tun, dass ich mir schon Gedanken mache, mit wem baue ich so einen Betrieb auf. Mittlerweile haben wir schon den Nachfolger seit 10 Jahren hier bei uns integriert. Das ist der Sohn meines Kompagnons, der auch jetzt schon Gesellschafter, Geschäftsführer geworden ist, weil er Anteile seines Vaters schon übernommen hat und auch hier einen sehr, sehr wichtigen Part einnimmt. Und wir sind ganz froh, dass wir diese Regelung so getroffen haben und wir haben einfach eine wirklich wunderbare Mannschaft. Und nahezu, ich würde sagen, fast alle sind auch bei uns ausgebildet worden. Alle jungen Menschen, die dann auch bei uns geblieben sind, auch ein Faktor, der letztendlich uns ganz stolz macht. Und dann hat man ja 3 Jahre Zeit zu gucken, in welchem Bereich ist dieser junge Mann oder diese junge Frau besonders talentiert. Und dann gibt es in der Regel auch die Möglichkeit, eben hier zu bleiben. Und da suchen wir dann die richtige Position aus.
Also was mir immer wieder auffällt jetzt in diesen ganzen Gesprächen, die ich führen darf, es sind ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die ich interview. Also jeder hat da irgendwie so sein Thema gefunden. Das kann man in der Regel auch nicht einfach kopieren, sondern das ist einfach nur, wo man sich inspirieren kann und sagen kann, okay, das ist innovativ, das hat eine Nische. Das Interessante ist aber, wenn ich die Leute dann interview und sage so, was sind die Erfolgsgeheimnisse, was ist ganz wichtig, worauf sollte man auf jeden Fall achten? Am Ende kommt es, auch wenn es eigentlich kein Wunder ist, aber am Ende kommen immer die eigenen Mitarbeiter, die Partner, also die Partnerschaft selber, manchmal auch familiäre Themen, aber einfach so, wie geht man mit den Menschen in den nahen Umfeld um, wie fördert man Menschen, die einem wichtig sind, die einem eigenen Umfeld sind, die einen dann ja indirekt auch selber fördern. Also das ist wirklich so ein Learning der letzten Interviews. Und das hast du auch im Vorgespräch gesagt, dass du extrem stolz auf die Partnerschaft mit Ralf bist. Also
ja, genau. Und das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Man muss auch wechselseitig viel dafür tun. Ein guter Tipp, wenn man sich in einer solchen Partnerschaft befindet, ist der, das ist mir nämlich ganz oft aufgefallen bei den Menschen, die eben Partnerschaften aufgelöst haben. Man muss anerkennen, dass der andere aus Talenten und auch nicht so glücklichen Parts besteht. Das heißt, wie ich das vorhin auch erklärt habe, die Sachen, die ich nicht kann, da ist Ralf brillant, muss man wirklich sagen. Der macht die mit Liebe, der macht die schnell, der macht die total easy. Ich würde dafür ewig brauchen. Und umgekehrt ist es eben genauso. Und damit so offen und ehrlich umzugehen und dem anderen sein Talent bitte nie neiden. Ne? Das ist sein Talent. Und es gibt manchmal auch Menschen, die glauben einfach aufgrund ihrer Bezeichnung, Geschäftsstellenleiter, Agenturleiter, Direktor, was auch immer, müssen die halt auch alles können, weil sie Chef sind. Und das finde ich persönlich nicht. So leben wir hier nicht. Und das macht das Ganze auch wirklich, glaube ich, ist eine gute Grundlage für ein sympathisches Miteinander, was wir hier haben. Warum haben wir so viele, also verhältnismäßig viele, so junge Leute bei uns beschäftigt? Warum sind die hervorragend ausgebildet, von der schulischen Ausbildung her und so weiter und so fort? Warum machen die dann die Ausbildung bei uns und gehen nicht weg? Wir sind hier am Niederrhein in Moers. Großstadt zwar mit 103.000 Einwohnern, also sehr klein. Der Bedarf an gut ausgebildeten Versicherungskaufleuten ist riesig. Das heißt, die hätten auch immer Möglichkeiten wegzugehen. Also irgendwas scheint ja von der Atmosphäre her, und die ist, glaube ich, sehr wichtig, gut zu funktionieren bei uns. Und das ist, glaube ich, eine kleine Sache, dass es hier keine super Weltmeister gibt und Leute, die sich so darstellen, sondern wir total transparent sind mit all den Fehlern, die wir haben und all den Talenten, die wir haben.
Also an dem Punkt nochmal ganz kurz, ich habe auch ein paar extrem gute, also aus dem ersten Blick gute Partnerschaften im Vertrieb, also im Unternehmertum gesehen, die leider scheiterten. Und das Interessante war wirklich, wenn ich mal so deine Aussagen auch nochmal Revue passieren lasse, das waren oftmals so, dass zwei Menschen, die meinetwegen die gleiche Zielgruppe hatten, vielleicht auch die gleiche Produktaffinität, dass die gesagt haben, Mensch, wir sind beide so gut in den Themen, lass uns mal zusammenkommen. Und komischerweise hat das dann eben auch nicht funktioniert. Weil wenn dann halt so, du hast vorhin von dem Puzzle gesprochen, ja, also wenn du zweimal das gleiche Puzzleteil hast, kriegst du halt kein Gesamtbild. Ich glaube, das hast du extrem gut dargestellt. Und ich nehme jetzt mal mit, dass ihr die Leute, die ihr sucht, euch nicht genauso sind so wie ihr, sondern die euch einfach nochmal einen Mehrwert, nochmal einen anderen Blick auf die ganzen Themen reinbringen. So habe ich es jetzt mal mitgenommen.
Genau.
Was ich jetzt nochmal spannend fände, wenn du jetzt einen Podcast machst mit, ich sage jetzt mal Firmenkunden, mit anderen Branchen, wie stark deckt sich das eigentlich? Also die Learnings, die dann andere Unternehmer draus nehmen, du bist ja auch Unternehmer, so. Also ist das dann auch so, dass eigentlich du die gleichen Learnings mitnimmst, wie jede andere Branche auch draus ziehen würde?
Ja, würde ich schon sagen. Aber in den Learnings würde ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen speziell. Ich mache manchmal ganz merkwürdige Ableitungen, die mich aber dann trotzdem wieder zu einer Idee führen, die mit dem Ursprung vielleicht gar nichts mehr zu tun hat. Aber trotzdem ist sie entstanden, weil ich gut zugehört habe, was ein Unternehmer aus dem Tiefbau angenommen mir gesagt hat. Oder ich habe jetzt in der neuesten Folge, die jetzt heute oder morgen ausgestrahlt wird zum ersten Mal, habe ich mich mit einem ganz interessanten Menschen unterhalten, der ist Radiologe, Mitinhaber von dem Institut für Radiologie. Das ist ein riesengroßes Netzwerk an Radiologiezentren, wo also so MRTs gemacht werden. Und dann ist er gleichzeitig auch noch erfolgreicher bildender Künstler, Maler seines Zeichens. Also solche Menschen kennenzulernen, finde ich wahnsinnig spannend. Davor hatte ich so einen prominenten Fotograf. So, und wenn die so erzählen aus ihrem Leben, wie sie zum Beispiel mit Prominenten umgehen, was sie da auch schon so erlebt haben und so weiter und so fort, sind da manchmal Kleinigkeiten und kleine Mosaiksteine drin, die ich mit nach Hause nehme. Und wenn ich dann mit dem Auto nach Hause fahre, alleine bin, mir gute Musik anhöre, fange ich an, mit diesen kleinen Bausteinchen etwas Neues wieder zu bauen. Das ist für mich irgendwie die größte Inspirationsquelle, gerade obwohl ich eben Sachen aus Berichten aus anderen Branchen, weil die mich besonders interessieren. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich möchte ganz gerne eine Idee, die in München irgendwie gut läuft, kopieren, weil die ein Kollege da macht. Das finde ich, da habe ich keinen Bock zu. Und das so selber irgendwie zu schmieden und zu machen. Wir bauen ja auch selber Marken oder Produkte hier, wo uns dann einfach das Angebot des Versicherers nicht reicht. Das Angebot ist gut, aber es reicht mir eben nicht. Und deswegen sagen wir, okay, dann denken wir da einfach nochmal ein bisschen länger drüber nach, ein bisschen weiter und machen daraus dann wieder eine eigene Marke. Und auch solche Sachen, solche Prozesse, die manchmal lange dauern, wo alle jungen Menschen, die hier arbeiten, auch beteiligt sind, ist, glaube ich, so ein wunderbares Spielfeld, wo die eben Bock haben, auch mitzumachen. Und jeder kann eine Idee in den Ring schmeißen und völlig egal, ob die absurd daherkommt, je absurder die ist, desto besser ist sie erstmal. Wir müssen die dann nur aufeinander hacken und mal drauf gucken. Und das ist schon fast ein spielerischer Umgang, der aber sehr ernsthaft zu Ergebnissen führt. Und wie gesagt, bei den Interviews, ich werde dadurch inspiriert und ich glaube, manche Sachen sind eben auch sehr ähnlich oder deckungsgleich, wenn wir uns die Frage stellen, wie geht man mit KI um? Das ist ja eine Frage, ob ich jetzt im Versicherungsbüro mit KI umspült werde oder ob ich jetzt letztendlich eine Großmetzgerei habe oder so. Natürlich muss ich mit KI-Prozessen in Zukunft, habe ich zu tun, ob ich will oder nicht. Es kommt nur darauf an, wie intelligent mache ich das, ne?
Auf jeden Fall. Was mich jetzt mal spannenderweise interessieren würde, du hast jetzt sehr viel von diesen Inspirationen, die ihr einfach auch möglich macht. Das ist, glaube ich, der eigentlich unternehmerische Mehrwert, den ihr darstellt. Mal ganz konkret 3-4 Jahre zurückgeblickt, vielleicht auch 5. Was sind so typische Dinge, wo du sagst, boah, das war vor 5 Jahren undenkbar und heute macht ihr das einfach? So, fällt dir da jetzt spontan was ein?
Ja, ich glaube, weil wir uns insgesamt ziemlich zügig entwickeln im Bereich eben der elektronischen Möglichkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen E-Termin, was wir vorher nicht hatten, den wir rausjagen können, also als Link an den Kunden. Dann aber nicht hier dieses typische Outlook-Programm, sondern das ist hoch individuell und der kann also da ganze Texte reinschreiben, der kann bestimmte Buttons anwählen, das ist auch total smart gemacht. Also es macht schon richtig Bock, wenn man da drauf guckt als Kunde, zu sagen, ach, der Bereich stimmt. Also ich werde dann auch ein bisschen auch geführt. Das heißt, ich sehe ein ganzes Tableau, wofür interessierst du dich, mit wem möchtest du sprechen, da sind wir als Fotos zu sehen. Ich kann dann den Mitarbeiter oder den Ansprechpartner, den ich gerne haben möchte, am 8. März um 11 Uhr kann ich den buchen für 60 Minuten angenommen zum Thema Cyb zum Beispiel. Das ist eben unsere Absicherung für den Bereich Cybercrime und so weiter. So, und dann kann ich auch kurz ein paar Sachen reinschreiben. Ich kann Sachen hochladen, rüberschicken, meine Police, die ich jetzt gerade habe. So, das ist einfach wirklich smart. Wenn ich dann überlege, was konnten wir vor 5 Jahren nicht? Wir konnten zum Beispiel, wir waren da noch nicht gedanklich so weit und auch, ich glaube, technisch war es auch noch nicht möglich, dass wir, wie gerade schon erwähnt, auch ein eigenes Produkt einfach an den Markt bringen. Das war vor 5 Jahren einfach, auch vom Denken her, waren wir da nicht. Wir haben zwar vor 5 Jahren schon angefangen, solche Prozesse anzustoßen. Da haben wir was für Hausverwalter gemacht, was heutzutage pro Hausverwalter heißt, die Software. Da haben wir eine Software bauen lassen durch ein Softwareunternehmen, die heutzutage eben zu einem wirklich großen Erfolg geworden ist. Das funktioniert hervorragend. Und da haben wir aber vor ungefähr 5 Jahren schon inhaltlich mit angefangen, daran zu arbeiten. Aber das waren alles noch, da kann man mal sehen, wenn man nur 5 Jahre zurückguckt, auch da waren wir ja nicht, waren wir keine anderen Menschen, es war in einer etwas anderen Konstellation tätig, aber auch nicht vor die Türe gelaufen und trotzdem entwickelt man sich natürlich durch die Möglichkeiten, zum Beispiel auch durch KI und so weiter, enorm schnell. Also die Geschwindigkeit nimmt unglaublich zu. Und jetzt das neue Produkt Cyb, wenn ich mir überlege, wir haben innerhalb von 2 Wochen eigentlich nicht nur das als Marke eintragen lassen, eine eigene Homepage gemacht und so weiter. Also das wird richtig in den Markt geballert. Das konnte man auch vor 5 Jahren in der Geschwindigkeit nicht machen. Das ging gar nicht. Ne? Auch von Kosten her.
Da kommt jetzt so ein bisschen die entscheidende Frage, weil wie gesagt, ich nehme dich und natürlich dein gesamtes Team als sehr kreativ wahr. Wie verzettelt man sich da nicht?
Ob wir uns verzetteln? Ich habe ja gerade im Sprudel eingeschüttet, deswegen.
Ja, mach.
Ja, also, ja gut, man muss schon, finde ich, so ein bisschen organisiert sein und die Prozesse müssen halt sauber sein. Das bedeutet, ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wie wir kreativ eben zu Produkten finden und so weiter. Das ist das eine. Ich glaube, bei uns findet ein permanenter Austausch statt mit allen. Grundsätzlich einmal die Woche, dann über einen längeren Zeitraum. Manchmal aber auch in kleinen Teams, in kleinen Runden, da wo nicht alle dabei sein müssen. Also ich finde, dass letztendlich eben Organisation total sinnvoll ist. Und das fängt schon da an, dass wir das richtig aufteilen. Als ich vorhin darüber gesprochen habe, wie wir vorgehen, dass nicht der Falsche angesprochen wird zu irgendeinem Thema. Dann, das hat auch schon mit Organisation zu tun, dass wir total klare Leitungen hier bei uns im Büro haben, was ich persönlich eben sehr schätze. Aber uns fällt das schon gar nicht mehr auf, Nico. Also das ist bei uns einfach gelebte Praxis. Wir gehen sehr aktiv mit den Möglichkeiten der KI um. Also ob ich jetzt ChatGPT wird oft dann so immer als Nutzung der KI genannt. Das ist, glaube ich, die kleinste Stufe, aber auch die sollte man unbedingt berücksichtigen. Aber wir haben das Glück, hier auch einen Mitarbeiter zu haben, der eben sich in der KI sehr gut auskennt, selber programmieren kann. Und wir gehen hin und bauen permanent eigene Tools. Das macht er für uns, die individuell nur für unsere Abläufe hier, für unsere Projekte geschrieben werden. Die setzen wir dann auch aktiv ein und sorgen dafür, dass wir mit dem letzten Tool, was wir speziell für unser Büro hier entwickelt haben, das hat, wie gesagt, der eine Mitarbeiter entwickelt, das führt dazu, dass wirklich die Arbeit, die normalerweise eine Person 3 Wochen lang tagtäglich machen würde, in einer Nacht vollzogen wird durch die KI. Und solche Möglichkeiten, da wo man intellektuell, sag ich mal, keine Riesenanforderung an irgendeine Aufgabe hat, kann die KI uns so unterstützen. Das ist einfach nur fantastisch. Und auch ich stehe da manchmal mit staunenden Augen davor und denke, kann nicht wahr sein. Aber dazu ist es dann eben auch notwendig, dass man so talentierte Köpfe auch im Unternehmen hat, die eindeutig jünger sind als wir, aber eben sowas entwickeln können. Und das finde ich großartig. Und so bauen wir unsere Organisationsstrukturen auf. Wir haben ein eigenes CRM gekauft, haben uns abgekoppelt von der eigentlichen Versicherersoftware, die wir auch noch parallel nutzen. Aber wir bauen das schon alles so, wie wir das geschmacklich haben wollen, wie es zu unseren Abläufen passt und nicht zu den Abläufen eines anderen Unternehmens.
Ich versuche die Frage jetzt mal so zu formulieren. Gab es so einen speziellen Punkt, wo er gesagt hat, okay, unsere Agentur wird sich jetzt unternehmerisch genauso entwickeln mit eigenem CRM, mit diesen eigenen Tools? Gab es da einen speziellen Ausgangspunkt oder ist das wirklich so kontinuierlich die letzten Jahre einfach dann sich dahin entwickelt und man schaut irgendwann in den Rückspiegel und sagt, ach hoppala, wir machen ja gar nicht mehr so den klassischen Vertrieb, sondern einfach anders? Oder gab es da wirklich einen konkreten Auslöser? Weißt du das noch?
Also ich würde sagen, der eigentlich konkrete Auslöser, den du jetzt gerne hören möchtest oder nachdem du fragst, ist in erster Linie der Auslöser gewesen, dass wir uns vor, ich sag mal, rund 15 Jahren schon entschieden haben, Ralf Blömers und ich, dass wir eine total klare, eindeutige Zielgruppe haben. Das heißt, die Zielgruppe ist, wir sind Firmenkundenversicherer. So, und daran haben wir gearbeitet. Und ich glaube einfach, das war genau der Punkt, den du so im Kopf hast. Alles andere, was sich dann danach den 15 Jahren entsprechend entwickelt hat, kam eigentlich immer durchs Handeln, aber auch durchs genaue Zuhören. Also das heißt, wenn wir beim Kunden sind, sind wir nicht die Performer, die da die ganze Zeit den Kunden volldröhnen und wahnsinnig viel erzählen. Wir sind, glaube ich, ziemlich gute Zuhörer, also sozusagen innere Gastgeber. Und ich glaube, wenn man diesen Begriff sich nochmal so verinnerlicht, innerer Gastgeber, dann ist das eigentlich eine schöne Art, sehr wohlwollend, sehr interessiert, sehr genau zuzuhören. Und den meisten Verkäufern, glaube ich, gelingt das nicht so nicht so einfach oder nicht so leicht, weil man natürlich, wenn man jetzt spricht, wenn man spricht, auf der Bühne steht und spricht, hat man die Möglichkeit auf Applaus, wenn man da steht und schweigt nicht. Und da wir noch von der Art und Weise her, wie wir als Verkäufer funktionieren, eher dazu neigen, den Applaus haben zu wollen, den ernten zu wollen, reden wir halt. Also eigentlich eine normale Ableitung, aber daran kannst du auch wieder erkennen, dass wir uns mit solchen auch psychologischen Dingen ganz gerne inhaltlich auseinandersetzen. Aber nochmal konkret, vor 15 Jahren über den Daumen haben wir die Entscheidung getroffen, Firmenkunden, und dann haben wir hier innerhalb des Teams, was ja auch ständig beeinflusst wird, wieder von neuen Gedanken, weil es kommen dann wieder neue Mitarbeiter dazu und so weiter, die dann wieder sich einbringen. Ja, und so hat sich das eigentlich entwickelt, gemäß der Zielsetzung, die wir alle haben, ne? Daran orientieren wir uns.
Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, ich hätte jetzt gerne mal, vielleicht kann ein Zuhörer mir das mal zuschicken, wenn er sowas hat, mal so eine Art Stellenausschreibung, auch wenn der Begriff total deplatziert ist, aber so eine oder Profilbeschreibung eines Versicherungsvermittlers aus den 90er Jahren. Und man würde das mal mit einer Art Stellenbeschreibung vergleichen, die ihr aufsetzen würdet für eure Agentur. Und man würde das mal gegenüberlegen. Ich glaube, da wären ein paar andere Wörter drin, hätte ich jetzt mal so das Gefühl.
Das stimmt. Also ich glaube, das wäre auch echt cool, das mal zu machen. Also wirklich so eine Stellenausschreibung mal zu besorgen aus den 90er Jahren, weil als ich auch die Ausbildung gemacht habe beim Versicherer, das war natürlich... Ich hatte angefangen, da hatten wir noch keine Computer auf dem Schreibtisch, ne? Da warst du noch gar nicht auf der Welt, Nico. Also das ist schon wirklich schräg, was man dann letztendlich dann auch so erlebt hat schon. Also all das ist ja durchaus interessant. Wenn ich mir heute angucke, wie wir eben mit Flixcheck arbeiten oder mit Social Media, mit und so weiter und so fort. Also das ist schon abgefahren. Also das ist schon echt ein Riesensprung.
Jetzt würde ich auf dem Punkt nochmal ganz kurz bleiben. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube 14 Personen arbeiten jetzt bei euch. Wenn du, das ist jetzt eine schwierige Frage, wir könnten sie vielleicht auch da nochmal eingrenzen, aber wenn du jetzt mal den klassischen Versicherungsvertrieb nimmst, also die Tätigkeiten, die klassisch in einem Versicherungsbüro stattfinden und dann die, ich sag mal, weniger klassischen, eher moderneren, also Social Media, die ganze Kreativität, eigene Produktentwicklung, all diese ganzen Sachen, die man vielleicht in dieser Stellenausschreibung in den 90er Jahren noch nicht gelesen hat. Könntest du ungefähr einen Anteil geben, dass du sagst, also so und so viel Kapazität fließt in das Klassische, was sicherlich, würde ich jetzt mal behaupten, trotzdem noch die Masse ist, weil das ist ja der Zweck einer Agentur. Aber und wie viel davon ist diese eher weniger klassischen Themen?
Also die Frage ist insofern nicht so einfach, weil sie natürlich sehr viel Raum gibt zur Interpretation, ne? Was ist klassisch, was nicht.
Klar.
Ist es eine klassische Tätigkeit, die bei uns tagtäglich gelebt wird, die auch hier zur Anforderung eines jeden Verkäufers zählt, auch zu meiner eigenen, ist eben Kaltakquise zu machen. Und zwar permanent. Ist das jetzt klassisch? Ich würde sagen, wenn ich mich oft unterhalte mit Leuten aus der Branche, wird es schon fast als antiquiert oft dargestellt. Und so nach dem Motto, wie ihr macht klassisch Kaltakquise. Das habe ich schon oft gehört. Oder auch, nee, machen wir gar nicht. Also es gibt ganz viele Betriebe, die sich mit dem Thema Kaltakquise nicht so gerne auseinandersetzen. Aber jetzt die Frage, also für uns gehört es dazu, tagtäglich, auch aus verschiedenen Gründen heraus, würde jetzt aber zu weit führen. Also du würdest das zu dem klassischen Tätigkeitsbereich zählen.
Ich würde es mal konkretisieren. Also klassisch heißt ja nicht schlecht. Also das wäre mir ganz wichtig. Also es gibt viele Dinge, die, glaube ich, heutzutage versucht wird, nur modern zu machen und nicht funktionieren, weil klassische Dinge gefehlt haben. Deswegen, also klassisch heißt nicht gut oder schlecht, sondern es ist die Frage, mache ich so wie in den 90er Jahren? Also ich mache jetzt das Beispiel, du sagst, Gespräche führen ist eigentlich klassisch. Wenn ich jetzt sehe, dass du Gespräche über Podcasts führst, finde ich das nicht klassisch. Wenn du sagst, ich führe Gespräche, um ein Netzwerk aufzubauen und ich führe nicht das klassische Verkaufsgespräch, sondern Netzwerkerweiterung, dann würde ich das auch als modern interpretieren. Also klar, die Abgrenzung ist natürlich schwierig. Ich wollte nur so ein bisschen mal versuchen, ein Gefühl zu kriegen bei 14 Personen. Also ist es jetzt so, ich stelle mal die Frage anders, vielleicht ist es dann leichter. Wenn du eine 15. Person suchen würdest, würde die 15. Person mehr klassische Themen machen, weil ihr da den größeren Need habt? Oder würde diese Person eher modernere Themen machen?
Also heute ist eine Mitarbeiterin zum ersten Mal hier zu Besuch, wird also jetzt am nächsten 1. bei uns anfangen und sie wird das Innendienst-Team unterstützen. Letztendlich, wenn ich jetzt darüber hinaus weiterdenke, wäre jetzt der nächste Zukauf sozusagen jemand, der dann wieder im Außendienst Platz nehmen würde, also eher Kundenberatung machen würde. Warum? Weil wir hier im Innendienst tiptop aufgestellt sind. Was genau diese klassischen Dinge angeht, die du angesprochen hast, auch wir müssen die ganz normale Versicherungsbasisarbeit tun. Das ist auch das, was der Kunde von uns völlig zu Recht erwartet. Und wir müssen die möglichst schneller, besser, cooler, freundlicher machen als die Konkurrenz. Und dieser Anspruch besteht immer. Und diese klassischen Dinge gehen auch an uns nicht vorbei. Die müssen nur einfach gut organisiert sein. Und so halten wir das hier und kommen, glaube ich, mit dem Personal ganz gut aus. Ich glaube, dass wir eher mit der KI dafür Sorge tragen, dass wir jetzt personell nicht weiter wachsen. Ist auch gar nicht unser Anspruch, sondern wir werden uns weiterentwickeln. Wir werden auch größer, aber ohne, dass wir Personal zubauen müssen. Das ist auch unser Plan.
Genau, also wenn der nächste Mitarbeiter quasi der KI-Agent ist, dann ist, glaube ich, die Frage auch beantwortet, ob der klassisch arbeitet oder nicht. Das führt mich eigentlich zu einer, finde ich zumindest für mich persönlich, sehr, sehr spannenden Frage. Wir haben jetzt sehr viel auch ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Wir haben so ein bisschen vor 5 Jahren, was war da undenkbar, was du heute machst. Natürlich ist in der heutigen Zeit, es wird immer schneller, es ist schwer, die Glaskugel rauszuholen, aber ich probiere es trotzdem mal mit dir. Wie siehst du denn so in den nächsten 5 Jahren, ich sag mal, unser Berufsfeld selber, Vermittlertum, um es mal ganz groß zu machen, auf welche Veränderungen würdest du tippen? Weil wissen tun wir es ja alle nicht.
Also die Veränderungen werden sich aus verschiedenen Gründen, die jeder kennt, natürlich schon zeigen im Markt selbst, oder die zeigen sich auch jetzt schon, dass eben gerade bei den Vermittlern im AO-Bereich natürlich die Anzahl schon drastisch verliert, also sich abschwächt. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, weil die jetzt für mich auch gar nicht so brandwichtig sind, aber dass diese Entwicklung stattfindet, ist, glaube ich, ganz normal. Ich gehe davon aus, dass insgesamt aufgrund der Anforderungen, die der Markt so mit sich bringt, in Zukunft die Einheiten alle größer sein werden, dass es vielleicht auch Verschmelzungen gibt von mehreren kleinen Einheiten zu einer großen, oder auch kleinere Einheiten sich andocken an größere Einheiten. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass KI auch bei Versicherungsagenturen, so wie es bei uns täglich der Fall ist, wir nutzen sie wirklich täglich auch intensiv und sind manchmal ganz überrascht von den Möglichkeiten und begeistert gleich so. Also wir sind wirklich begeistert davon und sehen das Ganze völlig angstfrei. Und freuen uns damit, letztendlich den Tag viel besser zu gestalten, weil alle Routinearbeiten, die langweilig sind und uns Zeit kosten, wir abgeben können an die Maschine und haben dadurch viel mehr Kapazitäten, uns wirklich um den Kunden zu kümmern. Und die Kundenberatung, ich sag mal, noch viel genauer und ruhiger gestalten zu können, weil andere Aufgaben im Hintergrund einfach abgearbeitet werden. Ich glaube, dass letztendlich es auf jeden Fall ein tolles Miteinander ist, gemeinsam mit der KI. Daraus strahlt ja schon sozusagen meine innere Einstellung hinsichtlich, ob ich vielleicht sogar das als eine Gefahr ansehe. Das mache ich nicht. Ich sehe es als vollkommen ungefährlich an. Was ich nicht für ungefährlich halte, ist, wenn man jetzt diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wenn man die verstreichen lässt, ohne sich darum zu kümmern. Und das meine ich unabhängig von dem Büro, was man hat, von der Größe oder von der Ausrichtung. Nicht jeder muss das so machen wie wir, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf den Firmenkunden. Aber man sollte die KI nicht wirklich aussperren, denn die kommt dann auf unangenehme Art und Weise dann wieder zurück. Denn damit meine ich, wenn ich mich da versperre, dann werden die anderen, die es nicht tun, automatisch an mir vorbeiziehen. Und da kann ich kann das dann irgendwann nicht mehr aufholen. Das ist, glaube ich, eine Gefahr. Das hängt aber nicht mit der KI zusammen, sondern mit der unternehmerischen Einstellung, was ich persönlich zulasse und was nicht.
Also das ist genau der Punkt. Man sagt ja allgemein, der Vermittleranzahl wird weniger, hast du ja gesagt. Der Kuchen wird größer. Aber ich würde auch mal sagen, der Kuchen wird nur für die größer, die halt, ich sag mal, die modernen Wege mit in das Klassische integrieren.
Ja, genau. Ja.
Ohne dem wird es, glaube ich, schwierig. Ich habe mal so ein bisschen versucht, eine kleine Zusammenfassung hier hinzukriegen, um so das, ich sag mal, das Geheimrezept von Jochen Birkmann zu entschlüsseln. Und ich habe so 4 Begriffe eigentlich. Also das eine ist das Thema Kreativität und natürlich auch Kreativität zulassen, was perfekt passt zu dem ganzen Thema Partnerschaft. Und diese Partnerschaft bezieht sich nicht nur auf den, ich sage jetzt mal Agenturpartner, sondern eigentlich auch die Partnerschaft zu allen Mitarbeitern, zu dem Zusammenlegen, was auch die Kreativität wieder entsprechend fördert. Und Auslöser war die Zielgruppe. Also es gab eine Zielgruppe und auf Basis von dieser Zielgruppe ist dann alles möglich entstanden, von Prozesse über Wege, über all die ganzen Themen, die ihr jetzt macht. Und was ihr oder du vor allem als ganz wichtigen Element in all diesem ganzen Prozess drin hast, ist das Thema Zuhören. Diesen inneren Gastgeber zu sein. Und finde ich eine sehr spannende Mischung. Und meine letzte, ich glaube, es wird die letzte Frage sein, geht jetzt so in die Richtung, es hören ja auch Versicherer zu, wenn jemand so tickt wie du, was müssen denn Versicherer machen, dass sie solche Menschen wie dich halten, fördern und auch entsprechend, ich sag jetzt mal, motivieren? Wir haben ja ganz klassische Motivationsinstrumente im Versicherungsvertrieb, gerade in der Ausschließlichkeit, sei es jetzt Bonifikation, Wettbewerb, Ranglisten, all die ganzen Sachen. Mal davon ausgehend, wie motiviert man eigentlich Menschen wie dich am besten?
Also indem man mich einfach machen lässt, ne? Oder nicht nur mich, sondern uns. Wir haben uns ja, wir sind ja nicht in die Arme der Continentale getrieben worden, sondern es war eine total bewusste Entscheidung, weil die Conti uns vor über 18 Jahren einfach mit Abstand das beste Angebot gemacht hat. So wie ich gerade versucht habe, jetzt in dem Zeitraum, wo wir uns unterhalten, darzustellen, wie wichtig mir Individualität ist, wie wichtig mir Kreativraum ist, sehr ambitioniert zu arbeiten, ergebnisorientiert zu arbeiten, aber auch anders zu arbeiten, als alle anderen das machen. Das kann ich nur erledigen und wirklich unternehmerisch auch in die richtige Form bringen, wenn man mich in Ruhe lässt. Ich brauche nicht ständige Betreuung. Ich brauche nicht jede Woche irgendjemanden vom Unternehmen, der sich hier in mein Büro stellt und mir die Welt verkäuferisch erklärt. Meine ich gar nicht großkotzig oder blasiert, indem ich mich jetzt über diese Person stellen will. Ich brauche diesen Vorgang nicht. Der stört mich. Ich habe meine Ideen im Kopf. Und das kann auch das Unternehmen von mir erwarten, dass ich als Unternehmer mir Gedanken darüber mache, wie ich mir meine Ziele erfülle. Punkt aus. Wie ich die Mannschaft führe, wie ich da Schwung reinbringe, wie ich eine Atmosphäre hinkriege, die so gestaltet ist, dass wir alle wirklich tatkräftig richtig Bock haben zu arbeiten. Das kann nicht das Unternehmen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg oder in München für mich erledigen. Will ich auch nicht. A, die können es nicht. Spreche ich denen ab, weil die Nähe nicht haben und meine Mannschaft nicht kennen. Ist, finde ich, nicht brutal, ist einfach Fakt. Die können mir doch nicht erklären, wie ich jetzt den Unternehmerkunden berate. Das kann ich definitiv bessern, weil ich hier einen ganz anderen Zugang habe. Ich kenne die Region, ich kenne die Menschen, ich kenne die Zusammenhänge. Ich kenne aber zum Glück auch die Produkte. Da brauche ich keine Hilfe bei. Man soll mich einfach in Ruhe lassen. Man soll mich ordentlich bezahlen für das, was ich leiste. Und das war's. Das ist der beste Tipp schlechthin. Die Conti macht das wirklich. Das muss ich wirklich an der Stelle sagen. Ich habe es damals, als wir uns dazu entschieden haben, bevor wir unterschrieben haben, nicht für möglich gehalten, weil ich andere Strukturen kannte. Ich kannte sowas, dass ein Versicherer sagt, du bist Unternehmer, aber trotzdem zeige ich dir jetzt mal, welche Ziele du hast. Ne? Und dann kriegte ich Geschäftsplanzahlen vorgelegt und dann sollte ich irgendwie 25 Unfallversicherungen schreiben oder 40 oder was auch. Das war für mich, also für jemanden, der so funktioniert wie ich, habe ich nicht ernst genommen. Ich hab zwar den ganzen Kram dann in der Regel erfüllt alles, aber nicht, weil ich die Zahlen ernst genommen habe, sondern weil ich ganz normal gearbeitet habe mit meinem Grips. Ne? Und deshalb das ist eine Stufe, ich will die nicht und kann damit nichts tun. Ich halte die auch nicht wirklich für plausibel.
Tja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Menschen kennt wie Jochen oder vielleicht selber so ähnlich seid oder eben vielleicht auch ganz, ganz anders, aber trotzdem passend zu diesem Podcast, dann meldet euch einfach bei mir. Und mir bleibt nur zu sagen, lieber Jochen, ich glaube, du hast in deinem Leben extrem viel richtig gemacht und ich finde es extrem genial, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Und für alle, vorne bleiben ist das Stichwort. Für alle, die gerne mal auch den Podcast von Jochen hören wollen, kann ich nur empfehlen. Lieber Jochen, vielen herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg, Gesundheit natürlich allen voran. Und gerne, wenn du noch ein Wort hast, kannst du es jetzt loswerden. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank und bis bald.
Lieber Nico, es war mir eine Freude. Ich bin ja normal immer in deiner Rolle und interview die Leute. Und es hat mir großen Spaß gemacht, dass du den Spieß mal umgedreht hast und mich interviewt hast. Ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, wie wir hier funktionieren, wie wir arbeiten. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo man sagt, oh, kann ich auch mal ausprobieren. Ich finde das toll, deine Initiative das so zu machen, dass auch mal speziell für unsere Branche so ein bisschen Input geliefert wird auf eine sehr sympathische Art und Weise, wie du das eben machst. Und ich freue mich, wenn das so weitergeht, wenn ich dann zukünftig auch viele Kollegen kennenlerne über deinen Kanal. Und ich war gerne dabei und bedanke mich recht herzlich.